So, im ersten Teil haben wir kennengelernt, Johannes 14, dass Jesus der Weg ins Vaterhaus ist und dass der, der Jesus gesehen hat, auch den Vater gesehen hat. Und wie wir das machen, haben wir erklärt. Und jetzt im zweiten Teil werden so gewisse Hinweise gegeben, auch auf die Bedingungen dafür. Und wenn wir das ja wieder ziemlich wörtlich verstehen dürfen, dann denke ich, wird vielleicht auch bei dem einen oder anderen nochmal ein neuer Kronleuchter angehen, der geistliche Kronleuchter, dass wir das Wort Gottes in seiner Tiefe auch verstehen können. Ich will mal die nächsten Verse lesen, ab Vers 15. Johannes 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Innenziele hüten. Ich erkläre das gleich, das Wort. Gell? Man muss also jetzt nicht in Panik ausbrechen, wenn das schwierig ist. Bei dir steht Gebote, wahrscheinlich. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Zusprecher geben, auf dass er mit euch sei hinein in den Äon. Den Geist der Wahrheit, welchen der Kosmos nicht zu nehmen vermag, da er ihn nicht schaut, aber auch nicht kennt. Ihr kennt ihn, da er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Verwaiste zurücklassen, ich komme zu euch. Noch ein kleines und der Kosmos schaut mich nicht mehr, ihr aber schaut mich, da ich lebe und ihr leben werdet. Soweit der Text. Der Weg zu ihm, durch ihn zum Vater, durch sein Wort, das er selber ist, wie wir im ersten Teil gesehen haben, ist der einzige Weg, um Gott kennenzulernen. Und wir kennen ihn heute schon und haben auch das Unverständnis der Lernenden, seiner Jünger, ja kennengelernt. Und jetzt sagt er hier: Wenn ihr mich liebt, als Folge davon, werdet ihr meine Innenziele hüten. Das Wort Innenziel, was hier steht, entole, griechisch, en heißt in, telos ist das Ziel, wird meist mit Gebot übersetzt, was nicht immer falsch ist. Völlig klar, gibt auch in der Bedeutung Überschneidungen hin in diese Richtung als Anweisung, Dienstanweisung und ähnliches. Das Wort ist sehr vielfältig, kann auch Auftrag oder Anordnung heißen oder Geheiß oder Ermahnung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen aber aufpassen, dass wenn es langsam um heilsgeschichtliche Zusammenhänge geht, die wirkliche Bedeutung für uns die entscheidende ist, weil sonst es irreführendes Verständnis gibt. Ich mache gleich mit euch einen Test, damit ihr selber merken könnt, dass das so ist. Dauert noch 5 Minuten oder 3. Also, das Wort Innenziel. Es gibt eine Begebenheit, wo Jesus mit dem jungen Mann redet, der der Meinung war, er würde alles richtig machen und fragt dann, wie er denn äonisches Leben kriegt, verborgenes Gottesleben. Und in diesem Text wird deutlich, was Jesus meint, wenn es um dieses zielführende Denken oder Verhalten geht, was ich gleich noch näher erklären werde. Das heißt, Matthäus Kapitel 19, Abvers 17, wo der Mann sagt, was muss ich denn nur noch machen, damit ich da in die Gottesgegenwart komme, und anders ausgedrückt. Da sagt Jesus hier: Was fragst du mich betreffs des Guten? Einer ist der Gute. Wenn du aber in das Leben hineinkommen willst, hüte die Innenziele, hüte die Gebote, halte die Gebote in normaler Übersetzung. Ich sage, hüte die Innenziele. Warum, wirst du gleich merken. Er sagt zu ihm, welche? Er hätte eigentlich bei Gebote schon wissen müssen, wovon Jesus redet. Hat er aber nicht. Er fragt, welche? Und Jesus sagt zu ihm, Grundtext, entscheidend, dass du wirst nicht morden, du wirst nicht ehebrechen, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht falsch bezeugen. Hier steht nicht, du sollst. Und der Quelltext in 2. Mose 20, da steht auch nicht, du sollst. Im Hebräischen steht dort Imperfekt, das heißt, das hebräische Imperfekt ist im Griechischen und in unserer Sprache das Futur, die Zukunft. Wir müssen also auch in 2. Mose 20 diese 9 Gebote von den 10 lesen, du wirst, weil das Zukunft ist und nicht, du sollst. Soll oder Imperativ, Befehlsform steht nur bei dem Gebot, du sollst oder musst Vater und Mutter ehren. Das ist das Einzige von den Zehn, wo das so ist. Alle anderen sind Zukunft. Und das bestätigt der Grundtext hier und Jesus sagt es auch noch so. Und wer aus dem Griechischen korrekt übersetzt, müsste im Deutschen das so hinschreiben, du wirst. Weil hier geht es um ein Ziel, um das Innenziel, um das ins Innere gegebene Ziel, das erreicht werden soll. Die Gebote, in Anführungszeichen, kann niemand zu 100% halten. Das ist ein Ziel, das uns gegeben ist, auf das wir hüten sollen. Und er sagt dann weiter hier, der Jüngling sagt zu ihm, alles dies beachte ich, was mangelt mir noch? Und jetzt kommt die Antwort Jesu, die das bestätigt mit dem zielgemäßen Denken und Handeln. Weil er sagt, Jesus erklärt zu ihm, wenn du willst, wenn du willens bist, ein vollendet Zielstrebiger zu sein, also wenn du ganz vollendet auf dieses Ziel hinarbeiten willst, dann geh fort, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und du hast einen Schatz im Himmel, ein gespeichertes Gut, eine gespeicherte Kostbarkeit im Himmel steht eigentlich da und folge mir. Das war das Ziel, um das es geht. Und dieses Innenziel, diese Innenziele, davon gibt es ja viele und wir werden das eine oder andere uns jetzt anschauen, damit es deutlich wird. Und wer so hütet, sagt Jesus, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet worden. Sagt der erste Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 5, wie Jesus das gelehrt hat. Denn die Liebe Gottes, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Innenziele hüten. Du hast also, das ist das Thema hier jetzt, das zieht sich das ist durch das ganze Thema, deswegen heißt es ja auch, dass das Hüten der Innenziele ist ein Liebesbeweis. Wer diese Innenziele Gottes erkannt hat und auch die heilsgeschichtlichen Ziele und sie hütet, im wahrsten Sinne des Wortes, wir machen gleich einen Test, gell? Und dann ist das ein Beweis der Liebe Gottes, dass auch die Liebe Gottes wesenhaft in dir ist. Ich beweise das gleich noch mit Paulus' Worten. Was oft unterschätzt wird oder durch eine zu schwache Übersetzung nicht deutlich genug zum Ausdruck kommt. Wir müssen also darauf achten, was steht dort, wenn es um heilsgeschichtliche Zusammenhänge geht. Jetzt machen wir den Test in 1. Johannes, in Johannes Kapitel 15, Vers 10. Ist für mich der klassische Vers, um uns deutlich zu machen, dass es hier um was anderes geht, als um das Halten der Gebote. Jesus sagt hier, jetzt musst du dich angesprochen fühlen und ich frage dich gleich, ob das stimmt, was hier steht. In meiner Bibel, die ich gerne lese, da steht, wenn ihr meine Innenziele hütet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich auch die Innenziele meines Vaters gehütet habe und seiner Liebe bleibe. Hast du noch nie gehört wahrscheinlich? Ich lese es jetzt mal wörtlich, gell? Und dann frage ich dich, ob du das kannst, was hier steht. Wenn du meine Gebote hältst, wirst du in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters halte und in seiner Liebe bleibe. Ist ja jemand, der die Gebote Gottes so halten kann, wie Jesus das gemacht hat. Also muss doch an dem Text was falsch sein. Ja? Oder wir haben die Liebe Gottes nicht. Ja? Oder irgendwas stimmt nicht. Wenn ich es wirklich lese, wenn ich es wirklich lese und auch heilsgeschichtlich so anwende, dann macht es Sinn. Nämlich das, was mir Gott als Ziel ins Innere gegeben hat, soll ich hüten oder bewahren. Darauf ausgerichtet sein. Das ist mein Weg von hier nach da. Gell? Es geht von unten nach oben. Und wenn wir diese Ziele Gottes im Auge behalten, ist das ein Liebesbeweis, dass die Liebe Gottes in uns ist. Ja, dann fühle ich mich gleich besser. Gell? Dann weiß ich, er sorgt für mich. Und ich bemühe mich, dahin zu gucken, immer auf dieses Ziel, egal was mir passiert. Und das ist für mich viel mehr wert, als zu wissen, als Religionsvertreter, ich muss jetzt die Gebote Gottes halten. Und weil ich das nicht kann, bin ich ständig unter Druck und ständig im Zweifel. Ja. Habe ich es jetzt, habe ich es nicht und so weiter. Gell? Das ist Religion und da sollten wir eigentlich ein Stück weiter sein. Und deswegen ist das Wort in Ziel, heißt es eigentlich nur, für mich das Entscheidende, das ist ein ins Innere gegebene Ziel, das noch nicht erreicht sein muss, sondern wir schauen dahin, wir hüten das, bewahren das, das ist unser Weg. Und wir sind dabei nicht allein, denn Jesus sagt hier im Vers 16, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen Zusprecher gibt, ein Parakletke, nämlich den Heiligen Geist. Und der wird euch begleiten, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist der, der euch leitet, wie wir noch sehen werden, mit dem wir auch gesalbt sind. Und der uns belehrt, weil wir keine andere Belehrung brauchen. Das kommt noch. Gell? Und diesen Zusprecher, der konnte erst kommen nach Johannes 7, Vers 39, wenn Jesus verherrlicht ist. Weil da heißt, der Geist konnte noch nicht kommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Deswegen hat er gesagt, wenn ich weggehe, seid ihr nicht allein, sondern ich schicke euch den Geist als Zusprecher, der euch hilft. Und das ist bis heute so geblieben. Daran hat sich nichts geändert. Und der Apostel Paulus war es, der das sehr gut verstanden hat. Ihm ist ja der Herr persönlich begegnet nach seiner Erhöhung. Und Paulus hat diese Dinge natürlich auch geschenkt, viel schneller realisiert als die Jünger zu Lebzeiten, die Jesus nicht verstanden haben. Und in Römer Kapitel 8 haben wir diesen trostreichen Hinweis von Paulus, wie er hier diese Anweisung Jesu oder dieses Angebot Jesu oder diese Vorhersage Jesu, ich schicke euch den Zusprecher, wie er das erklärt. In Römer 8, 26 und 27, da sagt er, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit mit an, denn das, was wir beten sollen, gemäß dem, was nötig ist, nehmen wir nicht wahr. Da sehe ich mich auch wieder, manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll, gell? Da fehlen einem die Worte, sondern der Geist überverwendet sich für uns in unaussprechbaren Seufzern bei Gott. Gell? Der Geist, ich weiß also, wenn ich eben nicht mehr kann, dann macht das für mich der Geist. Ist jetzt kein Grund zu sagen, dann brauche ich gar nichts mehr machen. Gell? Nicht wieder rumdrehen, wie das bei Paulus oft gemacht wird, dass er sagt, Petrus sagt, er wird nicht verstanden, und Paulus dreht man die Worte rum. Der aber, der die Herzen erforscht, nimmt wahr, dass die Gesinnung des Geistes ist, da er sich gemäß Gott für Heilige verwendet. Der Geist verwendet sich für uns, mein Gott. Das ist der Zusprecher, das ist der, um den es heute geht. Und in Johannes 16, das werde ich vielleicht noch lesen, wenn die Zeit reicht, da heißt ab Vers 13, der Geist nimmt nur von mir, der hat nichts Eigenes, sagt Jesus. Ich nehme nur vom Vater, ich habe auch nichts Eigenes. Also alles, was vom Geist kommt, ist vom Vater, auch wenn es der Bruder uns heute Morgen hier aus dem Wort vorliest, es kommt direkt vom Vater. Und so ist es bei euch auch, wenn du es selber liest, kommt das direkt vom Vater. Und der Geist ist es, der dir hilft. Der Geist ist es, der in uns ist, der uns hilft, der uns beim Vater vertritt, der uns zuspricht oder tröstet, was immer er auch macht, er sich für uns verwendet. In Römer 5, Vers 5 sagt Paulus, dieser Geist Gottes hat die Liebe Gottes, Achtung, in unseren Herzen ausgegossen. Es gibt kaum eine Bibel, die das hier beachtet und den dritten Fall beachtet, der hier steht. Es wird meistens der vierte Fall geschrieben. Der Geist hat die Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Das ist die traditionelle Sicht. Das halte ich für falsch, weil es im Kontext auch nicht so steht. Kontext steht dritter Fall, das heißt, es ist doch ein Unterschied, ob ich von außen was hineingebe oder ob ich drinnen bin und was gebe. Gell? Also der Geist ist in uns und hat in uns die Liebe Gottes ausgegossen. Das heißt, beides ist in uns, der Geist und die Liebe Gottes. Der Geist ist nicht draußen. Und genau das steht hier, Römer 5, Vers 5. Und im Vers, Kapitel 8, Vers 16 sagt Paulus, dieser Geist in uns bezeugt mit unserem Geist, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Gell? Das ist unser Stand. Glaubst du das? Ja, ja, dann geht es uns doch gleich besser. Und was willst du mehr? Das ist unfassbar, gell? Ja. Unfassbar, was Gott mit uns gemacht hat. Durch den Geist in uns und seine Liebe in uns. Das ist Gottes Wesen. Gott ist Liebe. Gell? Jetzt ist diese Liebe in uns. Und wir werden auch sehen, wir sind ja auch Tempel und so weiter. Gell? Also das ist wirklich kaum zu glauben, was wir hier an Hilfen erhalten haben. Und wenn Jesus hier weiter sagt, ihr kennt ihn, da er bei euch bleibt und in euch sein wird, Was für ein Anspruch, gell? Ihr kennt ihn. Sie haben da gesagt, nee, wir haben gar keine Ahnung, gell, was du uns da erzählst. Und er sagt immer wieder, natürlich kennt ihr ihn. Du hast mich gesehen, hast den Vater gesehen. Denk an den ersten Teil. Was fragst du nach dem Vater? Philippus, gell, ich bin doch hier. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und jetzt der Geist ist in euch, die Liebe ist in euch. Und was macht der Geist nach Johannes 16, 13? Der Geist leitet die Ekklesia. Normale Bibel schreibt in die Wahrheit, in die ganze Wahrheit. Da steht auch wieder der dritte Fall, sondern die Ekklesia wird geleitet in der ganzen Wahrheit. Wer ist denn die ganze Wahrheit? Jesus selber, gell? Sind wir jetzt in Christus oder nicht? Ist die Liebe Gottes in uns? Ist der Geist in uns? Also, wenn die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, wenn du dazu gehörst, du und ich, wir werden in der ganzen Wahrheit geleitet vom Geist, weil der Geist in uns ist, weil die Liebe Gottes in uns ist, die Jesus auch personifiziert ist. Und jetzt passiert etwas in dieser Konstellation, was für mich ganz entscheidend ist. Und ich will zwei Verse lesen, einer aus 1. Johannes 4, Vers 6. 1. Johannes 4, Vers 6, da heißt es, wir sind aus Gott. Der Gott erkennt, hört uns. Denk an das Ausstreuen des Wortes. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Da kannst du dich dumm und dämlich reden, hätte ich fast gesagt. Wenn es nicht geschenkt wird, kannst du nichts machen. Aus diesem erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also weil der Geist Gottes in uns wohnt, weil er uns in der ganzen Wahrheit leitet, weil das alles in uns passiert, können wir auch den Geist des Irrtums erkennen. Wenn du im Wort gegründet bist, merkst du sofort, wenn einer dagegen spricht. Merkst sofort, wenn eine Lehre oder ein Lehrpunkt nicht wortgemäß ist. Hast gleich ein schlechtes Gefühl im Inneren. Der Geist arbeitet, der lehrt uns, der Geist in uns. Und da ist derselbe Johannes, der in seinem selben Brief im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27 vorher schon ganz klar darauf hingewiesen hat, warum das so ist und wie das funktioniert. In 1. Johannes 2, Vers 27 sagt er, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, nämlich die Geistessalbung, bleibt in euch und ihr habt nicht Bedarf, auf das euch jemand lehre, sondern wie seine Salbung euch alles betreffend lehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch lehrte, so bleibt in ihm. Wer belehrt uns? Durch die Salbung mit dem Geist belehrt uns der Geist. Du hast nicht Bedarf, dass dich jemand lehre. Du selber erhältst durch den Geist, der in dir ist, nach Studium des Wortes, die Anweisung für dein Leben, die für dich wichtig ist. Und das kann eine ganz andere sein, als die ich empfange. Mir kann der Geist für mein Leben was ganz anderes aufgeben als für dich. Dadurch entsteht die Vielfalt in der Einheit. Das heißt also, wir müssen uns vergewissern, dass sowohl Jesus als auch Paulus und die Apostel immer den Geist über den Buchstaben gestellt haben. Der Geist ist wichtiger als der Buchstabe. Buchstabe tötet, heißt er, der Geist macht Leben. Buchstabentreue ist Religionsgesetz. Wir müssen, Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Gell? Und das ist so ein Beispiel dafür. Also es geht um den Geist. Wenn am Sabbat was passiert, was du eigentlich machen darfst, aber es geht um Leben und Tod, dann musst du das Sabbatgebot brechen, ja, sagt Jesus. Und so ist es auch mit den Religionsgesetzen. Die sind alle untauglich für das, worum es hier heute Morgen geht. Der Geist belehrt uns. Es braucht kein Papst und auch kein Pastor. Dass wir uns austauschen in Glaubensfragen und Grundsatzdingen, völlig klar. Gell? Dass es Lehrfragen gibt, die auch unterschiedlich gesehen werden, finde ich gut. Dass wir nicht alle einer Meinung sind in allen Punkten, auch wenn manchen das nicht gefällt. Weil das anreizt, weiterzumachen, weiterzudenken. Ich will nicht wieder in irgendeiner Sekte landen oder in einer Religion, wo alle dasselbe denken, weil es verboten ist, was anderes zu sagen oder zu glauben. Die gewissen Unterschiede, es geht nicht um grundsätzliche Dinge. Und einer sagt, Jesus ist nicht aus Gott, sondern Josef hat ihn gezeugt, gell? Dann muss ich da nicht mitmachen. Das ist jenseits von Gut und Böse, wenn es um die Schrift geht. Aber es gibt Graubereiche, in denen wir durchaus anderer Meinung sein können. Der Geist belehrt dich,
ja,
niemand anders,
ja,
durch das Wort, das in dir als Christus wohnt. Und deswegen brauchst du keinen Guru und auch keinen Papst, wie sie alle heißen. Und deswegen, das ist das, was ich hier auch lerne, wenn es um die Salbung mit dem Geist geht. Ihr kennt den Geist der Wahrheit, der in euch bleibt und in euch sein wird, sagt er uns. Und weil wir immer wieder daran erinnert werden müssen, brauchen wir halt auch die Predigt am Sonntagmorgen gelegentlich, gell, die uns wieder daran erinnert, dass das so ist. Und der Apostel Paulus hat auf großartige Weise das auch verstanden und selber gelehrt und hat darin gelebt. Und in 1. Korinther 2, Verse 12 und Vers 14 will ich mal lesen, wo er das beschreibt. Das hat irgendjemand, ich glaube, du hast das nur schon mal erwähnt, gestern, heute oder im Gebet, ich habe es vergessen, worauf es da ankommt. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12 und Vers 14, warum er die großen Gedanken Gottes verstehen kann. Er sagt, wir haben nicht den Geist des Kosmos empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Auf dass wir die Tiefen wahrnehmen, die uns von Gott in Gnade geschenkt worden sind. Die Tiefen Gottes wahrzunehmen. Ein seelischer Mensch, aber empfängt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes, denn es ist ihm eine Torheit und er vermag es nicht zu erkennen, da es geistlich beurteilt wird. Also der Geist ist es, der uns die tiefen Gedanken Gottes eröffnet. Der Geist ist es, der uns hilft, auch die Heilsziele Gottes zu sehen. Der Geist ist es, der uns hilft, die Innenziele Gottes zu hüten, auf diese Ziele zu achten und sie zu bewahren und danach zu leben, so gut es geht, keine Frage. Gell? Aber wir werden das nicht zu 100% hinkriegen. Wir müssen uns auf den Geist verlassen, auf das Gotteswesen in uns. Und der Hinweis hier, noch ein kleines, und dann bin ich weg, gell? Da sieht mich der Kosmos nicht mehr. Aber ihr werdet mich schauen. Kannst du Jesus sehen?
Ja,
im Wort, gell? Also, Wir sind fast noch besser dran wie die Lernenden, die persönlich vor ihm standen, gell? Weil wir haben das ganze Wort Gottes. Ihr schaut mich, da ich lebe und ihr leben werdet. Das hat natürlich auch noch einen prophetischen Aspekt für die Zukunft. Denn der mich isst, hat Jesus gesagt in Johannes 6, wo es um das Brot und das Blut und das Fleisch geht. Wer mich isst, hat Leben, wird durch mich leben, hat äonisches, verborgenes Gottesleben. Und auch hier war es wieder Paulus, der auf großartige Weise schon ganz am Anfang seines Glaubenslebens das erkennen durfte und den Thessalonischen, so war seine erste Versammlung, die er gegründet hat, den sagt er gleich im ersten Brief, in Kapitel 5, Vers 10, er ist uns betreffend gestorben, auf dass wir, sei es wir wachen oder wir schlafen, das kann auch sterben heißen, gleichzeitig zusammen mit ihm leben. Also egal wo du bist, ob du hier sitzt, ob du krank bist, ob du gestorben bist, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist völlig egal, wo wir sind. Wir sind immer eins mit ihm. Und wenn ich zurückgehe in die Präexistenz, wird das auch noch viel herrlicher. Und dann die Teilung und so weiter und wieder die Einung, die jetzt im Gange ist. Also wir sind immer, sagt das Wort mir, und ich darf das Glauben mit ihm zusammen, wenn er doch wesenhaft durch den Geist und die Liebe Gottes sowieso in unserem Inneren ist. Da wird nie daraus verschwinden, ob du stirbst oder krank bist oder was auch immer passiert. Immer sind wir mit ihm zusammen. Und das kommt das Wort Kolosser 3, was du am Anfang zitiert hast, Kolosser 3, Vers 3 und 4. Ihr seid gestorben, ihr wisst wie. Und euer Leben ist verborgen worden samt dem Christus in Gott. Es ist verborgenes, äonisches Gottesleben. Wenn dieser Christus offenbar wird, werdet auch ihr offenbar, dann wird es jeder sehen. Gell? Das dauert noch bis zur sieben Posaune, 3,5 Jahre nach der Entrückung. Dann wird die ganze Welt, der ganze Kosmos diese Herrlichkeiten ihrer Gänse verstehen und erkennen. Und davon redet er hier schon zu seinen Lernenden. Gell? Die haben das nicht verstanden. Keine Frage. Also uns wäre es genauso gegangen, wenn wir dabei gestanden hätten. Es gibt in den folgenden Versen jetzt noch ein paar interessante Hinweise in diese Richtung. Ich lese mal die Verse 20 bis 24 aus dem Kapitel 14. Er hat ja gesagt, ihr werdet mich schauen, also ihr seht mich immer. Und in jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also das werdet ihr mal erkennen in der ganzen Fülle der Wahrheit, die hier ausgesprochen wird, dass das aber damals schon so ist und auch heute schon so ist. Ich stehe manchmal vor dem Spiegel und frage mich, wo ist hier die Gottesherrlichkeit? Gell? Und ja, es tut mir leid, ne? Es ist so, gell? Frage ich, warum gerade ich? Gell? Ich glaube es ja, dass es so ist. Ich halte dran fest, das ist mein Innenziel. Gell? Ich glaube das, dass ich glaube jedem Wort, was geschrieben steht. Gell? Ich bin wie Arthur Muhl. Gell? Ich bin so dumm, dass ich alles glaube, was geschrieben steht. Aber trotzdem kann. Dieses Versprechen ist wichtig, gell? Das wirst du irgendwann erkennen, dass das so war. Da guckst du zurück und sagst, ja. Mensch, damals, gell, da habe ich in Basel gestanden und da warst du auch in mir, gell? Da kam zu glauben. Und das müssen wir doch mal aufnehmen für unser tägliches Leben. Gell? Lass dich nicht beirren von dem Drumherum und dem Äußeren und so weiter. Gell?
Das wird immer wichtiger.
Ja, eben. Und wir sind nur länger jung. Gell? Alt sind wir ja nicht, wir sind nur länger jung. Und das Aussehen spielt keine Rolle. Die Falten, die sind ja Weisheit. Gell? Und die Falten sind Weisheit und die Pickel sind Gesichtspunkte. Gell? Also das... Von daher musst du dir keine Sorgen machen. So, und jetzt zurück zum Ernst der Sache. Vers 21, der meine Innenziele hütet, also ich muss jetzt anders anfangen, er macht hier dreimal einen Doppelgedanken und er war ja auch ein Hebräer, gell? Hebräer sagen manches immer doppelt, nur mit anderen Worten. Bevor ich da drauf komme, nochmal zu diesem Ineinandersein, weil das ganz wichtig ist. Er hat auch zu seinen Lernenden in dem Kapitel 10 gesagt, ihr glaubt, wenn ihr nicht glaubt, dass der Vater in mir ist, glaubt wenigstens den Werken, weil die kann ich nicht, die macht er. Gell? Und er hat immer diese Einheit, ich und der Vater sind eins, hat er immer betont. Gerade beim Johannesevangelium findest du das vielfach immer wieder. Ich bin in meinem Vater und ihr in mir und ich in euch. Also diese wesenhafte Einheit zwischen Vater, Sohn und Söhnen. Und ich habe vorhin im ersten Teil, 1. Johannes 5, 20 gelesen und da der Text passt jetzt wieder her, wo er sagt, das kannst du nur verstehen, weil ich dir eine neue Denkart geschenkt habe. Mit dieser neuen Denkart kannst du verstehen, dass wir in dem Wahrhaftigen sind. Und das ist Vater und Sohn als eine Einheit, dieser Wahrhaftige. Und das ist gleichzeitig das verborgene Gottesleben, das verborgene, äonische Gottesleben. Und versteht ihr, im ganzen Kapitel 14 sind immer wieder diese Hinweise auf diese göttliche Einheit. Und jetzt heißt es hier im Vers 21 und 23 diese Doppelnennung, er sagt, ihr müsst meine Innenziele hüten und mein Wort hüten. Und im zweiten Teil, auch doppelt, sagt er, ich werde mich selbst demjenigen, der das kann, innen offenbaren und eine Bleibestätte bei ihm machen. Wir haben vorhin im ersten Teil über die Bleibestätten in der Zukunft gesprochen. Es gibt auch eine Bleibestätte in uns. Also zum ersten Teil, Vers 21 und 23, hüte meine Innenziele, hüte mein Wort. Das heißt, hier kommt die lebensmäßige Einheit und Verbundenheit von Leibesgliedern und dem Christus und dem Vater zum Ausdruck. Ich erinnere noch an den Test, gell? Kannst du die Gebote Gottes halten, so wie Jesus das gemacht hat? Nein, steht auch nicht dort, sondern heißt, hüte die Innenziele. Achte auf das, was Gott dir sagt, was er in dein Inneres gelegt hat. Bewahre das, darum geht es. Denn die Liebe Gottes ist es, um die es geht, die in unser Innerstes gelegt ist. Wer also sein Wort hütet, ist wahrhaftig in der Liebe Gottes vollendet. 1. Johannes 2, Vers 5. Er ist in der Liebe Gottes vollendet. 1. Johannes 2, Vers 5. Ganz wichtig. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also diese wesenhafte Einheit, Thema heißt ja, das Hüten der Innenziele ist der Liebesbeweis Gottes, weil du die Innenziele Gottes kennen darfst und erkennen darfst und hüten darfst, ist es ein Liebesbeweis. Wenn diese Liebe nicht in dir wäre, könntest du das gar nicht wahrnehmen, ja. Da wüsstest du davon nichts. Oder vielleicht würdest du sagen, lass mich in Ruhe, gell? Was interessiert mich das? Also jeder, der sich damit identifizieren kann und das glauben kann, hat den Liebesbeweis Gottes, dass die Liebe Gottes in uns ist. Und Jesus geht noch weiter. Er sagt ja in Johannes 8 schon mal, wer mein Wort hütet, 8,51, schau den Tod keinesfalls. Also wer das Innenziel Gottes und das Wort Gottes hütet, hat mit dem Tod nichts mehr zu tun. Sondern im Kapitel 5 hat er auch schon mal drüber gesprochen, in Johannes Kapitel 5, wo er einen Unterschied macht zwischen denen, die hören und auferstehen und denen, die nicht hören und auferstehen. Und das ist auch interessant, aber ein anderes Thema. Und da heißt es ja, die mein Wort hören und glauben, die sind aus dem Tod in das Leben hinein weitergeschritten. Ja, das ist doch was, gell? Wie viel haben die Leute Angst vorm Sterben? Wie viel fürchten sich vor dem Tod? Manche bringen sich um aus Angst vor dem Tod. Gell? Das ist wirklich so. Und jetzt kriegen wir gesagt, du und ich, wenn du das glauben kannst, mit dem hast du nichts mehr zu tun, weil du bist doch wesenhaft in Christus. Wenn wir mit seiner Liebe, seinem Geist, seinem Wesen eins sind, er hat doch den Tod besiegt. Ja, was haben wir noch mit dem Tod zu tun? Ja. Der Tod darf von uns lernen, weil der Tod am Ende ist ja für mich ein hochrangiger Kerub. Und der Erste, der gefehlt hat, auch noch in die Liebe Gottes findet, nach langen, tiefen Erziehungswegen. Ja. Das ist Evangelium, das ist eine gute Nachricht. Ja. So, und jetzt sagt Jesus hier noch, wer so glaubt, weil ich ihm das geschenkt habe, weil es von meiner Treue abhängt. Wer so glaubt, in dem werde ich mich innen offenbaren, im Inneren offenbaren und bleibe Stätte eigentlich nur da machen. Wie macht er das? Es geht auch um die wesenhafte Anwesenheit Gottes in uns eigentlich. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, wie das funktioniert. Und auch hier hilft mir die wörtliche Übersetzung, das besser zu verstehen. Da heißt es, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden umgestaltet in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, ist. Ich komme gleich noch auf den Vers zurück. Und das Ganze ist eine Herzenssache. 2. Korinther 4, 6. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Ich habe immer wieder einen Spiegel, gell, von heute Morgen, wo ich manchmal frage, wo ist diese Leuchte jetzt? Gell? Obwohl wir uns ganz vernünftig verhalten haben. Gell? Aber es war trotzdem nicht so einfach. Gut, nochmal zurück zu dem Vers 2. Korinther 3, 18. Wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes wider, wie im Spiegel. Als ich noch in die Schule ging, vor vielen Jahren, haben wir mit so einem Taschenspiegel immer das Sonnenlicht auf die Tafel da beim Lehrer reflektiert, um den zu ärgern. Gell? Hast du das auch gemacht? Ja, du warst auch so ein Schlimmer. Das ist das Prinzip. Wenn die ganze Gottesliebe in uns ist, das Wesen Gottes und der Geist Gottes, musst du doch irgendwo, wenn es aus dem Knoblauch ist, raus irgendwas sehen bei dem anderen. Gell? Dann haben dir die Leute noch nicht gesagt, dass du anders bist oder verrückt bist oder sonst irgendwas. Man sieht uns das so an, dass wir anders denken, handeln. Dadurch spiegeln wir das wieder. Und Paulus sagt dir, dadurch werden wir umgestaltet. Dieses Werden umgestaltet ist nicht Zukunft. Wir haben ja im Deutschen das Problem, dass wir zwischen Passiv und Zukunft nicht unterscheiden können. Weil werden heißt bei uns irgendwann mal, und werden heißt, ach, es macht jemand. Verstehst du? Und im Griechischen wird das unterschieden. Und hier steht, werden, es macht jemand. Das heißt, wir werden, und das ein bisschen Grammatik muss sein, gell? Indikativ, Präsens, Passiv. heißt, es ist ein tatsächliches Geschehen, das ständig passiert und es jemand macht. Das ist die grammatische Aussage von diesem Wort. Wir werden umgestaltet. Das geschieht täglich in uns. Tatsächlich. Und er macht's. Das lese ich hier an dem Vers. Ja. Und es ist nicht meine Leistung. Und das ist eine Herzenssache. Und deswegen kann Paulus sagen, im 2. Korintherbrief, 1. Korinther 3, 16, 17, kennt ihr alles. 1. Korinther 3, 16, 17, nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nehmt ihr das nicht wahr? Das muss ich nicken, gell? Natürlich nehme ich das wahr. Ja. Und wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, diesen wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Ihr seid der Tempel Gottes. Oh, was für ein Anspruch. Gell? Und wenn ich jetzt sagen müsste, ja, weil ich mich so anstrenge, deswegen bin ich Tempel Gottes, dann habe ich doch schon verfehlt. Gell? Sondern ich muss sagen, er benutzt mich für seine Heilsziele. Und ich darf das glauben, was da steht. Auch wenn ich es manchmal schwer habe damit. Und hier musst du Epheser 1, Vers 13 wieder, ich habe das der Schwester gestern nachgesagt, die gezweifelt hat, Epheser 1, Vers 13 ist für mich dein Prüfvers. Epheser 1, Vers 13, wenn du im Zweifel bist, lies Epheser 1, Vers 13. Wenn du das Wort hörst und wenn du es glauben kannst, bist du mit dem Geist versiegelt. Und meine Frau hat früher immer gesagt, ich hätte auch gerne mal, dass es blitzt und donnert und dass der Herz in mir sagt, ja, du bist mein, gell? Und so, da kannst du lange warten, gell? Wir haben das ganze Wort Gottes, es wird nicht blitzen und auch nicht donnern, sondern lese Vers 1, Vers 13. Ich glaube alles, was geschrieben steht, ich habe es gehört, ich lese es, deswegen bin ich mit dem Geist versiegelt. Das ist mein Schutz in diesem Kosmos. Wir sind geschützt, weil ein Siegel ist ein Schutz. Ja, und hier sagt Jesus noch in diesen Versen ja auch, dass es nicht seine Worte sind, dass der Vater durch ihn handelt. Gell? Und der Abschluss in Versen 25 bis 27 ist es immer noch nicht. Gell? Wir haben noch zwei Verse tatsächlich. Die sind auch noch wichtig. Ich kriege das noch hin in der Zeit. Es heißt hier, ich habe ab Vers 25, dies habe ich zu euch gesprochen, bei euch bleibend, der Zusprecher aber, der Heilige Geist, welchen der Vater in meinem Namen senden wird, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch sagte. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie der Kosmos gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht erregt, noch einmal, gell? So fing es schon mal an, seine Rede, aber auch nicht verzagt. Also ich habe zu euch gesprochen, er hat ihnen alles gesagt. Sie haben vieles nicht verstanden. Er spricht auch zu uns. Auch wir verstehen nicht alles. Aber wir dürfen glauben, dass er wesenhaft in uns ist, wie bereits beschrieben. Und dass der Vater den Heiligen Geist sendet, um uns zu helfen, ist ja einzig und allein in der Tatsache begründet, wir haben es vorhin gelesen, aus 2. Korinther 5, Vers 19, dass er in Christus auf Golgatha persönlich anwesend den ganzen Kosmos für sich verändert hat. Das heißt, die Verfehlungen des Kosmos werden ihm nicht zugerechnet aufgrund dieser Rechtssache, die er da getan hat. Er hat die Rechtsgrundlage gelegt zur Wiederherstellung des ganzen Alls. Er hat die Rechtsgrundlage gelegt für die Innenziele, die wir anschauen dürfen bis hin in die Vollendung, die wir glauben dürfen, die wesenhaft in uns sind. Und der Heilige Geist, heißt es hier, der hilft uns, weil wir mit ihm gesalbt sind, das zu verstehen. Die neue Denkart, die uns geschenkt worden ist. Und deswegen kann die Ekklesia das machen, und das finde ich super, auch beim Apostel Paulus, der das wieder auf den Punkt verstanden hat und den Korinthern jetzt klar macht, dass das so ist. Und das kann man lesen mit so, isst du gerne Schokolade, gell, sie auf der Zunge so zergeht. Und wenn du dann so einen Bibeltext liest, wo sowas drinsteht, und ich kann mich damit identifizieren, das ist großartig, gell. Ja. 1. Korinther 2, Vers 10, genießt das, was Paulus hier sagt. Er hat von den großen Dingen geredet, hat davon geredet, dass die hochrangigen Engel, die Anfänglichen, nicht erkannt haben, was Gott vorhat. Und dann sagt er, uns aber enthüllte Gottes durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer der Menschen nimmt, die Tiefen des Menschen wahr, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, also auch erkannte niemand die Tiefen Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber empfingen nicht den Geist des Kosmos, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Tiefen wahrnehmen, die uns von Gott in Gnade geschenkt worden sind. Von welchen wir auch sprechen, nicht in Worten gelehrt von menschlicher Weisheit, sondern in Worten gelehrt vom Geist, geistliche Sachverhalte mit geistlichen Maßstäben beurteilend. Das kannst du nur im Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes wohnt in dir, wenn du es glauben kannst. Und Paulus hat es an den Punkt gebracht. Deswegen leben wir in und mit dem Christus und dem Geist Gottes in seinem Frieden. Und dieser Friede ist es, der größer ist als alles, was die Welt uns geben vermag. Und die Schlussworte hier, die will ich nicht auslassen, weil die oft missverstanden werden, wo er dann sagt, trotzdem bleibt es dabei, der Vater ist größer als ich. Vers 28. Der Vater ist größer als ich und ich liebe den Vater und er liebt jeden, der auch die Innenziele hütet, aber der Vater ist größer. Dieser Vers wird gern benutzt, um die Göttlichkeit Jesu wegzumachen und zu sagen, siehst du, Gott ist größer als Jesus. Gell? Und das ist schon wieder Falschauslegung. Der Vater ist größer als Jesus. Es gibt ja die Hauptesordnung Gottes in 1. Korinther 11, Vers 3. Das Haupt des der Frau ist der Mann. Das Haupt des Mannes ist der Christus. Das Haupt des Christus ist Gott. Daran hat sich nie was geändert. Das wird immer so bleiben. Wir dürfen hier, und das wird gemacht von den Gegnern der Göttlichkeit Jesu, nicht vergessen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Personalie und dem Wesen. Die Personalie Vater, Sohn und Söhne, wir haben schon mal darauf hingewiesen, ist was anderes als die wesenhafte innerliche Einheit dieser drei. Wesenhaft sind sie gleich, in der Vollendung auf jeden Fall. Und die Personalie bleibt verschieden. Der Vater wird nie der Sohn nie der Vater. Da wird sich nie was dran ändern. Und aus diesem Grunde ist es verkehrt, diesen Vers zu missbrauchen, um die Göttlichkeit Jesu wegzumachen. Er ist und bleibt wesenhaft Gott. Daran hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern. Und ich erinnere nochmal an Johannes 16, Vers 13. Der Geist nimmt nur von mir, er hat nichts Eigenes. Und ich nehme nur vom Vater. Also alles, was der Geist uns lehrt, kommt vom Vater. Diese wesenhafte Einigkeit und Einheit bleibt erhalten, trotz der personellen Unterschiede. Aber es ist eine wesenhafte Gleichheit. Und um die geht es hier. Also zum Schluss nochmal den Testvers, gell? Und ich will auch noch einen Satz dazu sagen. Der Testvers hieß Johannes 15, 10. Wenn ihr meine Innenziele hütet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Innenziele meines Vaters gehütet habe und in seiner Liebe bleibe. Also Schlussbemerkung. Das Hüten des Wortes mit seinen heilsgeschichtlichen Zielen ist die Garantie für die Wesenseinheit mit Vater und Sohn, ist die Garantie für die Liebe Gottes in uns. Und ich wünsche jedem von euch von Herzen, dass er diese göttlichen Heilsziele bewahrt in seinem Inneren und auf diese Ziele schaut, um diesen Liebesbeweis auch im eigenen Leben zu erleben. Und dazu segne der Herr sein Wort an euch. Amen. Amen.